danke. Ich trinke meinen Kaffee mit Milch. Danke für die Ohrfeige. Hier ist spannender. Das haben wir. Also wirklich. Okay, also. Da wir an Freiheit glauben, also auch für alle Erwachsenen, wenn ihr denkt, da drüben ist spannender, ich werde es aushalten. Also, ich will mich heute mit was beschäftigen, was da, Hilfe, geh zurück. In welcher Welt lebst du? Na klar, hier, Erde, Milchstraße. Aber ich will insbesondere, da wir heute auch nochmal ein Kind gesegnet haben, mit uns gemeinsam ein bisschen darüber nachdenken, in welcher Welt lebe ich, was erwarte ich, von was gehe ich aus, wohin geht mein Fokus? Ich glaube auch als Eltern, also weil als Eltern, man kennt ja immer beide Seiten, also es ist ja nicht nur als Eltern so, das ist ja eigentlich fast überall so, aber als Eltern hast du ja beide Realitäten. Du hast das Kind, was dich jeden Monat oder im Laufe seiner Kindheit ein Porsche kostet, was dir in der Kleinkind... Nein, im Laufe seiner... Ich dachte, es ist einfacher. Im Laufe seiner Kindheit ist es ein Porsche, was du investierst und auf was du verzichtest. Es ist ein Kind, was in der Kleinkindphase dich jeden Tag mit einer vollen Windel überrascht. Und da drin ist nicht Rosenduft. So. Aber es ist auch dasselbe Kind, was in sich ein riesiges Potenzial trägt, diese Welt zu gestalten und zu verändern. Und es ist irgendwie beides gleichzeitig wahr. Und die Frage ist, auf was sehe ich? Lebe ich in dem, was alles nicht ist, was es mich kostet, was alles schwierig ist, oder lebe ich in dem, was möglich ist? Und leider, wir leben ja zum Glück in einer sehr vernetzten Welt, aber dadurch kriegt man ja auch immer mehr von dem mit, was alles nicht läuft. Und es ist psychologisch ja auch so, dass die Dinge, die schlecht laufen, sich deutlicher in unser Gehirn einbrennen und präsenter sind und uns mehr anschreien als das, was gut läuft. Flüchtling im Mittelmeer ertrunken. Haben wir sofort drin. 10 Leute gerettet, ist nach der Tasse Kaffee ganz schnell wieder vergessen. So, ich habe kurz vor kurzem einen Artikel gelesen von einem Professor aus Stockholm, der in diesem Bereich Wahrnehmung und geforscht hat und vor allem merken können, in dem Bereich Entwicklung, also wie sich unsere Welt verändert. Und ich habe gedacht, ich nehme uns mal in 3 Dinge ganz kurz mit rein, einfach weil ich dachte, was siehst du? Die Kindersterblichkeit hat sich seit 1800 bis ins Heute von 44% auf 4% gesenkt. Also Anteil der Kinder, die vor dem 5. Lebensjahr starben, ist von weltweit, hat sich von 44% auf 4% gesenkt. Und das ist was, wo ich denke, oh wow. Also ich will nicht sagen, ich bringe euch heute eine rosarote Brille. Wir haben immer noch Herausforderungen, aber gleichzeitig leben wir in einer Welt, die sich auch wirklich zum Positiven wendet. Anteil der Erwachsenen über 15 Jahren mit Grundfertigkeiten in Lesen und Schreiben. Selber Zeitraum, 1800 bis heute, hat sich von 10%, die lesen und schreiben konnten, auf 86 weltweit entwickelt. Und Anteil von Kindern, die von 5 bis 14 Jahren Vollzeit arbeiten müssen, und zwar unter schlechten Bedingungen, hat sich von 1950 mit 28% auf heute 10% gesenkt. Das ist immer noch zu viel, müssen wir nicht drüber reden. Aber es sind Menschen da, die diese Welt positiv beeinflussen. Und ich glaube, hier ist, glaube ich, der spannende Punkt für uns alle, wohin geht mein Aufmerksamkeitsfokus? Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die hat genau dieses, was siehst du, zum Thema. Und ich möchte das gerne mit uns lesen. Wir lesen das in Jesaja 54. Das ist ein Prophet, der vieles anmahnt, auch politische Zustände in der damaligen Zeit, der in dem Kapitel vorher über diese große Erwartung auf Jesus, den Messias, zu sprechen kommt, der verachtet wird, der abgelehnt wird und der es dennoch tut, um unsere Schuld zu tragen, um uns Beziehung zu bringen, um uns Hoffnung zu geben. Und dann heißt es hier in Vers 1, also Kapitel 54, Vers 1, freue dich, du Unfruchtbare, die nie gebar. Freue dich, jauchze und juble, auch wenn du nie in Wehen lagst. Denn die alleinstehende Frau, die keine Kinder bekommen konnte, hat jetzt mehr Kinder als die, die verheiratet ist, spricht der Herr. Mach in deinem Platz Zelt, bereite Decke aus, spare nicht, mach die Stricke lang und die Flöcke fest. Denn bald wirst du aus allen Nähten platzen. Ich unterbreche hier mal ganz kurz. Also, was uns hier berichtet wird, das spricht der Prophet zu einer Frau, die unfruchtbar ist. Die hatten ja damals in Zelten gewohnt. Und er sagt, es wird die Zeit kommen, da wirst du Kinder haben. Und heute ist es ja auch ein Stück, denke ich, anders. Also wenn man heute keine Kinder hat, ist es für manchen vielleicht Erleichterung. Für manchen gibt es zum Glück künstliche Nachhilfe. Aber damals kinderlos war so etwas wie gesellschaftlich geachtet, weil es gab keine Altersvorsorge, es gab keinen Sozialstaat, der sich um dich gekümmert hat. Kinderlos zu bleiben bedeutete, man hatte keine Zukunft, weil man im Alter allein war und auf Almosen angewiesen war. Da gab es keine Rentenversicherung, da gab es nicht wie hier in Deutschland Anspruch auf eine Wohnung, Grundversorgung, gab es alles nicht. Unfruchtbar zu sein war ein Todesurteil. Und diese Frau wird aufgefordert, ihr Zelt größer zu machen, Decken auszubreiten, nicht zu sparen, die Stricke lang zu machen, die Flöcke fest, denn bald wirst du aus allen Nähten platzen. Deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte wieder aufbauen. Habe keine Angst, du wirst nicht enttäuscht werden. Schäme dich nicht, denn du wirst dich nicht lächerlich machen. Die Schande deiner Jugend wirst du vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Und für mich ist das ein klassisches Bild von dem, was es heißt, was siehst du? Was siehst du? Was erwartest du? Erwartest du, dass in deinem Leben noch was Neues kommt? Oder bleibt alles bei dem alten, doofen Trott? Diese Frau wird aufgefordert und es wird ihr bildhaft vor Augen gemalt, dass es etwas Neues gibt. Und dass sich die Zukunft positiv gestalten wird und dass das Beste ihres Lebens noch vor ihr liegt. Und was damit einhergeht, mit dieser Erwartungshaltung, ist ein innerer Fokus. Wenn ich erwarte, dass das Beste noch vor mir liegt, dann werde ich auf der einen Seite mich vorbereiten, so wie diese Frau ja hier aufgefordert wird, und zweitens werde ich anfangen, das Gute zu suchen. Wenn ich davon überzeugt bin, ich hatte die beste Zeit meines Lebens in meinen 20ern, dann werde ich, je älter ich werde, immer unerträglicher. Ja, früher war alles besser. Als ich jung war, da konnte ich so wieder rein in Sport machen. Aber jetzt bin ich 40, jetzt werde ich alt, jetzt. So, wenn ich das Gute, was kommen soll, nicht sehe, dann werde ich dem Guten, was war, hinterher trauern und werde gleichzeitig suchen, was in meinem Heute schwierig und unerträglich ist. Und wenn ich was gelernt habe, dann folgendes, dass man im Alter die Kraft verliert, Masken zu tragen. Wo man manchmal jetzt so noch nett sein kann. Und im Alter kommt zum Vorschein, was ein Leben lang kultiviert wurde. Ich habe meine Oma und meinen Opa vor Augen. Beide hatten, also die hatten ein junges Kind bekommen, bevor die verheiratet waren, waren dadurch in der Gesellschaft auch ein Stück ausgestoßen und Spott ausgesetzt, wie das damals so war. Hatten beide einen Krieg erlebt. Aufbaujahre, Armut, wenig zu haben. Und die hatten über 60 Jahre ihres Lebens gemeinsam gehabt. Und der eine war verbittert und der andere war versöhnt. Der eine hat dem nachgetrauert, was früher war und welche Chancen verpasst wurden. Und der andere hat gesehen, was man noch gestalten könnte. Die Frage von, in welcher Welt lebst du? In dem, was früher war oder in dem, was kommen kann? In einer Welt voller Möglichkeiten oder in einer Welt von, was alles nicht ist? Ist tatsächlich entscheidend, wie wir uns entwickeln und wie wir uns verhalten. Weil die Art und Weise, wie ich denke, wird prägen, wie ich handle. Es geht nicht darum, oh, guck mal, was der alles macht, deshalb kann der das. Es fängt damit an, was in unserem Kopf passiert. Wie unser Geist erneuert ist und sich erneuern lässt. Ich will ein bisschen mit uns hier reingehen. Die erste Frage ist, ich hatte das angesprochen, was siehst du? Und etwas Zweites, was ich auch entdeckt habe, ich glaube, Charakterformung braucht Herausforderungen und Möglichkeiten. Schau, wenn ich keine Wahl habe, dann, also es gab ja mal so eine Zeit, dann nehme ich das Auto, was mir zur Verfügung gestellt wird und warte, bis ich es habe. Aber wenn ich eine Wahl habe, dann kann ich wählen zwischen gut und böse, zwischen richtig und falsch, zwischen sinnvoll und Verschwendung, zwischen Gewalt und Vergebung. Ich kann wählen. Und ich brauche Möglichkeiten, damit sichtbar wird, wo ich charakterlich stehe. Und um mich weiterentwickeln zu können, wird es Zeiten geben, wo ich vor eine Wahl gestellt werde. Schau, von dieser Frau wird nicht berichtet, der ging es immer gut, sondern hier ist eine Frau, die in Herausforderung lebt. Die kinderlos ist, die dadurch ausgesetzt war, wo die Zukunft schwierig aussieht. Und sie wird jetzt vor diese Wahl gestellt, zu vertrauen, dass es eine Zukunft gibt, die besser wird, oder das Lied zu singen, was sie schon immer kennt. Ich habe es probiert, es klappt nicht, warum auch immer. Gott hat mich verlassen, ich bin zu doof, mein Mann ist zu doof. Wie auch immer. So. Herausforderungen beinhalten immer die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln. Das Zweite, wenn wir anfangen, auf Hoffnung hin zu leben, gehört es automatisch dazu, dass wir uns vorbereiten. Breite die Decken auf, spanne die Seile weit, mache die Flöcke fest, denn das, was bisher da war, wird für das Neue nicht reichen. So, wir werden aufgefordert, aktiv etwas zu tun, weil wir in einem Bild von der Zukunft leben, was wir jetzt noch nicht sehen. Aber wenn es kommt, wird diese Vorbereitung notwendig sein. Und das Spannendste in dem ist nicht nur, dass wir das selber tun, sondern das wirklich Spannende ist, wie unser Umfeld darauf reagiert. Also wir stellen uns die Szene vor, da ist dieses Zelt, also dort hinten auf der Wiese. Wir fahren, also für alle, die mit zum Uwe fahren, fahren wir nachher dran vorbei und denken, ah, ja, alles klar. Da ist halt eine Frau, die macht das Zelt größer, die Seile weiter, die wird wohl ein Kind erwarten. Alles gut. Leute, die weiter weg sind, sehen viel mehr das Gute und Schöne. Leute, die uns nahestehen, kennen auch die anderen Seiten in uns. Sag mal, bist du bescheuert? Jetzt machst du das Zelt groß? Also du hattest mit deinem Mann 10 Jahre geübt? Ihr habt es bisher nicht hinbekommen. Was soll denn jetzt werden? Wollt ihr euch nach 10 Jahren, also glaubt ihr wirklich, dass das klappt? Und ihr hattet viel geübt. Aber trotzdem. Komm, wir kennen dich. Du warst in der Schule schon so. Das sind all die Momente, wo wir mit unserem Jetzt und unserer Vergangenheit konfrontiert werden. Und ich glaube, es gibt 2 Dinge, die wichtig sind zu verstehen. Ich muss auf der einen Seite für mich selber schauen, dass ich den Glauben hochhalte an das, was kommen kann, egal was mein Umfeld sagt. Und gleichzeitig will ich uns, die wir egal Eltern sind, Großeltern sind, Verantwortung für andere tragen, ob wir da Lehrer sind, Ausbilder, Unternehmer, Schulsprecher, Mannschaftskapitän, also was auch immer das ist, du kannst mitbestimmen, du kannst wirklich mitbestimmen, in was für einer Atmosphäre Menschen aufwachsen. Ich finde, das ist so ein Vorrecht und gleichzeitig so eine Herausforderung für Eltern, weil wir mitbestimmen, ob unsere Kinder aufwachsen in einer Atmosphäre, die davon geprägt ist, den Fehler zu suchen und zu sagen, guck mal, jahrelang hast du es nicht geschafft, oder ob wir es hinbekommen und sagen, es ist möglich. Spanne die Seile weit, mach die Flöcke fest, die gute Zeit kommt noch. Ich glaube an deinen Durchbruch. Du kannst es schaffen. Hier geht es nicht, Leute, also wie sagt man, Leute über den Klee loben? Kennt ihr das? So, es geht nicht darum zu vergessen, wo jemand steht, aber es geht darum, die Richtung zu bestimmen, in die jemand geht. Darum geht es in dem Ganzen. Schau, meine Mutter hat sich an dem Punkt ein Stück leicht gemacht. Sie hat es von ihrer Mutter gelernt. Meine Mutter konnte entweder recht haben oder positiv überrascht werden. Weil der Standardspruch von meiner Oma und von meiner Mutter jahrelang war, du wirst es eh nicht schaffen. Das war einfach. Und in manchem hatte sie sogar guten Grund dazu. Ich war manchmal eine faule Socke. Mein Zimmer sah aus wie Sau. Also ich war ein Junge, um es mal zu übersetzen. So, Schule, 4 gewinnt, so, 4 wird versetzt. Am Ende hat man dann Gas gegeben, aber die ersten Jahre war es schwierig. Es gab viele Gründe zu sagen, warum es nicht ging. Aber es gibt auch immer einen Grund. Und hier ist eine unfruchtbare Frau, an das zu glauben, was unmöglich ist. Und an das Unmögliche zu glauben, bedeutet, sich ein Stück weit einer Lächerlichkeit preiszugeben. Weil Leute sagen können, sag mal Markus, als Vater, das hättest du wissen können, dass das nichts wird. Ja? Es bedeutet, auf Hoffnung hinzuleben und damit konfrontiert zu sein, dass Dinge scheitern können. Das hatte meine Mutter nicht. Meine Mutter hat es einfach. Die sagte, es wird nichts. Konnte sie ruhig schlafen. Und wenn es doch klappt, angenehme Überraschung. Aber mit Hoffnung auf eine Zukunft und mit Erwartung unterwegs zu sein, bedeutet, man hat es nicht in der Hand. Man lebt in Unsicherheit, weil man nicht weiß, wie sich Dinge entwickeln, weil man nicht weiß, wie andere sich entscheiden, weil man das Leben seiner Kinder tatsächlich nicht in der Hand hat. Aber man bestimmt die Atmosphäre, in der Kinder aufwachsen. Hier ist die spannende Frage. Wie gehst du mit den Reaktionen anderer um? Also viele hier kennen ja die Svenja. Und sie ist eine tolle Frau. Sie ist eine tolle Frau. Und je weiter man weg ist, umso mehr sieht man tolle Frau. Und je näher man hinkommt, sieht man immer noch tolle Frau. Aber ich sehe natürlich auch Dinge, die nur ich sehe, weil ich viel näher dran sind und die herausfordernd sind und die, ja, ich könnte, und andersrum genauso. Und das ist die Herausforderung, in der wir stehen. Je näher wir kommen, umso mehr bekommen wir auch Unvollkommenheiten mit. Natürlich. Aber in jedem von uns steckt einfach eine riesige gottgegebene Schönheit und Herrlichkeit, die manchmal entstellt ist, die manchmal verloren gegangen ist, aber die uns ursprünglich geschenkt wurde. Und die Frage, die sich für uns stellt und zu der wir herausgefordert werden, ist durch Nähe, die wir haben, die aus Vertrauen kommt, nicht die Wertschätzung und die Schönheit zu verlieren in Dingen, die uns herausfordern, die man anders machen würde, die manchmal sogar falsch sind und manchmal sogar verletzend. Aber das nicht zu verlieren. Es gibt eine Begebenheit von Jesus, ich will die kurz erzählen. Die wird uns berichtet in Lukas 4. Jesus wurde gerade getauft. Er ging dann von Geist erfüllt in die Wüste, wurde dort versucht, kam heraus, also kraftvoll, weil er triumphiert hat und dem nicht nachgegeben hat. Und dann kommt er in seine Heimatstadt. Er kommt in seine Heimatstadt, es wird ihm diese Schriftrolle gegeben und er schlägt sie auf und er liest diese Bibelstelle, die von dem Messias spricht. Geist des Herrn ruht auf mir. Und dann heißt es, ich muss das vorlesen, ganz am Ende, und das finde ich wirklich spannend. Ich muss diese Stelle kurz lesen. Also ich kann das nochmal wiederholen. Der Geist des Herrn ruft auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Und zum Hintergrund: die letzten Propheten hatten vor 400 Jahren gesprochen. Dann war 400 Jahre Stille. Es trat niemand mehr auf, der im Namen Gottes unterwegs war. Und das Volk war verdürstet und hatte Sehnsucht nach dem, dass Gott auftaucht. Und dann passiert etwas. Jesus kommt. Als erstes tut er ein paar Wunder, die irgendwie davon zeugen, dass er größer ist als er selber, dass Gott mit ihm ist. Und dann liest er diese Worte und sagt, das ereignet sich gerade, was er damit beansprucht, ist, ich bin Gott und Gottes Sohn. Und dann heißt es, alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Kennen wir das? Also es gibt so Worte, die haben irgendwie eine besondere Kraft. In beiderlei Hinsicht. Also manchmal sind es Freunde oder der Freund oder die Freundin oder die Eltern, die irgendwas Verletzendes, Zerstörerisches sagen, was sich so tief in uns einbrennt, dass manche Leute sogar nach 30, 40 Jahren diese Situation wie aus dem Nichts hervorholen können und diese Gefühle und das, was gesagt wurde und was sie damals wie gelähmt hatte, wiederholen können. Kennen wir solche Momente? Oder Momente, wo Eltern, Ausbilder, Freunde, komm mal her, Benaja, uns manchmal nur einen Arm auf die Schulter legen und sagen, komm, wir gehen da durch und schaffen das. Kein Problem. Und dieses Wort hat in uns eine Kraft, die uns irgendwie nach vorne zieht. Kennen wir das? Und die Leute, die damals zuhörten, die hatten dasselbe Erlebnis. Hier ist gerade etwas passiert. Hier ist gerade etwas, oder hier ereignet sich etwas, was so aussieht, als würde Gott den Raum betreten. Als würde Gott den Raum betreten und es ändert sich etwas in der Atmosphäre. Und dann passiert etwas ganz Spannendes. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten. Und dann fängt einer an, aber ist er denn nicht der Sohn Josefs? Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, ich dachte schon, es könnte der Messias sein, aber es ist ja nur der Jung vom Josef. Den kennen wir doch. Von daher haben wir nichts zu erwarten. Und es heißt später, dass Jesus in seiner Heimatstadt nicht viel tun konnte, wegen des Unglaubens, den die Leute hatten, und wegen dem, was auch ständig ausgesprochen wurde. Was Jesus trotzdem getan hatte, er hat auch dort Menschen befreit und geheilt. Aber er konnte das wegen seiner persönlichen Beziehung zu Gott. Aber es gibt Begebenheiten, wo Jesus in eine Gegend kommt und Leute, die ihn nur berühren, werden geheilt, ohne dass Jesus selber etwas tut. Das hat etwas mit der Atmosphäre und der Erwartung zu tun, in der diese Leute gewohnt haben. Und ihr Lieben, wir haben eine Mitverantwortung für die Atmosphäre, die wir um uns herum verbreiten. Ob wir Eltern sind, ob wir Kollegen sind, wo wir in einem Team sind, ob wir Verantwortung tragen, in welcher Form auch immer. Wir bestimmen mit, was um uns herum passieren darf. Und ob Leute aufwachsen in etwas, woran sie geglaubt wird und wo das Gute noch erwartet wird oder wo das Gute schon längst vorbei war. Ich würde hier einen kurzen Moment geben, nachzudenken. In welcher Welt lebst du und in welcher würdest du gern leben? In welcher Welt lebst du? Ob du Kollege bist, Vater, Großvater, Arbeitskollege, Freund, Schüler. Was erwartest du? Erwartest du noch Dinge? Was erwartest du auch von deinen Eltern? Können die sich auch nochmal ändern? Oder sind die auch bei dir in deinem Kopf gefangen als die Schwierigen, die ganz viel falsch gemacht haben? Es geht ja auch so rum. Ich gebe uns einen kurzen Moment. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also mir fallen einige Situationen ein, da denke ich, das große Wort mit SCH. Die Heidi, die kennt es. Das meine ich auch schön. Aber es gibt auch das andere. Und wenn ich was gelernt habe über Leben mit Gott, also das muss ich an der Stelle loswerden. Ich hatte nicht immer was mit Gott zu tun. Ich bin erst mit 17 dazugekommen. Ich dachte früher immer, es geht genau darum, jetzt die Fehler zu finden, was lief alles falsch und da drin zu bleiben und sich den Rest seines Lebens darüber zu ärgern und zu schämen und zu grämen. Aber wenn ich was gelernt habe, dann folgendes: Gott bringt die Dinge nicht hoch, damit wir uns für den Rest unseres Lebens schlecht fühlen, sondern dass wir uns im Heute erinnern, was nicht war, damit er uns vergeben kann und dass wir uns im Heute neu entscheiden können, damit das Gute kommt, dass ich anfange zu gestalten, damit ich anfange neu zu leben, damit das Gute in meinem Leben zunimmt. Weil wer hat was davon, wenn ich mich über das Alte und Vergangene, den Rest meines Lebens gräme? Was ich brauche, ist Hoffnung. Oder Heidi? Ja, was wir brauchen, ist die Hoffnung, dass das Alte vorbei ist und dass ein Neuanfang möglich ist und dass Vergebung da ist und dass es jemand gut mit uns meint und dass jemand uns einlädt und sagt, ich bin gerne mit dir. Und ich will dir in dem Neuen helfen. Und es gibt auch im hohen Alter die Möglichkeit auf Veränderung. Hier ist mein Beispiel. Ich habe von meinen Großeltern erzählt. Es war meine Oma, die so verbittert war. Es gab ein paar Reizthemen, dann gingen die alten Geschichten los. Die hat im Alter von 89 Jahren eine Entscheidung für Jesus getroffen, wo sie nie was mit ihm zu tun haben wollte. Und ich habe es selten erzählt, dass ein Mensch körperlich so sichtbar, freudig und fröhlich wurde und habe gesehen, wie Bitterkeit aus ihrem Leben ging und wie sie bei den alten Themen, also Klavier war so ein Thema, man musste nur Klavier ansprechen und dann ging es los, ja damals. Und ich war das mittlere Kind und da wurden immer die Jungs bevorzugt und dann kam der Krieg und dann war das Geld nicht da und der Vater hat das Geld lieber in die Jungs investiert und ich konnte nicht und ich war aber begabt und das sagte auch mein Lehrer und wenn ich heute spiele, sagen das, und das war so, meine Oma war begabt und es konnte leider nicht gefördert werden. Nachdem sie eine Entscheidung getroffen hatte und wir das Klavier abgeholt haben bei ihr, weil sie ist im Altenheim, also es gab niemanden, der das hochgebracht hätte und der Raum war nicht da und sie wollte es auch nicht. Und man kam auf das Thema Klavier. Dann gingen nicht die alten Geschichten los, sondern Markus, das steht doch jetzt bei euch. Wer spielt denn da? Das sind doch Möglichkeiten. Da hat sich in ihrem ganzen Wesen so eine Schönheit vollzogen. Ich habe meine Oma immer geliebt, aber heute mehr denn je. Weil ich die Schönheit Jesu da drin sehe, der Hoffnung hat, der Zukunft hat. Ich will uns einladen. Es gibt gleich Mittagessen. Vielleicht stehen wir auf. Und ich darf drei Einladungen aussprechen. Wenn ich das richtig weiß, ist für alle gekocht. Und jeder ist herzlich eingeladen, mitzuessen. Herzliche Einladung. Die zweite Einladung. Ihr seht, wir lernen Gott alles zuzutrauen. Und wir haben schon einige gute Erfahrungen. Von dem, dass Gott Schmerzen nimmt. Von dem, dass Gott Menschen verändert. Dass er ewiges Leben schenkt. Und wenn es tatsächlich was gibt, wo du sagst, ich glaube nicht an Gott, ist gar kein Problem, aber ich würde Gott eine Chance geben, genau dieses Wunder zu vollbringen, aus Unfruchtbarkeit mir Kinder zu schenken, aus Hoffnungslosem mir Hoffnung zu geben. Und ich will anfangen, ihm zu vertrauen, und es geht in dem, dass ich überhaupt mal komme und sage, ich würde für mich beten lassen, was auch immer deine Not ist, körperlich, innerlich. Hier gibt es Leute im Anschluss, die sitzen hier vorne, die beten gerne für dich. Singen wir noch ein Lied, Reini, Klaus? Wir singen noch ein Lied, wir sind gut in der Zeit. Ein Lied singen wir. Also, wenn es was gibt, komm doch nach vorne während dem Lied oder schnell danach, weil ich glaube, wir alle lieben gutes Essen. Und es gibt Leute, die für dich beten. Und es gibt noch was, heute mehr denn je, wenn wir alle einmal die Augen schließen. Wir glauben, dass Gott lebendig ist und dass er der größte Schatz unseres Lebens ist und dass er an unserem Leben interessiert ist, weil er uns liebt und weil er uns nahe sein will. Und wenn du sagst, ich weiß nicht viel, aber ich weiß, dass ich dieser Sache eine Chance geben will, wärst du so mutig, deine Hand zu beten? Ich würde versuchen, ein Gebet zu sprechen. Und du kannst es dir erst anhören und wenn du das gar nicht willst, dann sagst du danach einfach nichts und denkst dir, hat er halt erzählt. Aber wenn du danach sagst, das ist genau das, was ich gerne hätte, dann sag doch einfach Amen dazu. Also wenn du sagst, ich bin heute hier und ich wäre bereit, Gott eine Chance zu geben, weil vielleicht ist das Leben mit ihm tatsächlich spannend, ich will es zumindest testen auf Hoffnung hin. Wärst du so mutig und würdest eine Hand heben? Ich mache das 10 Sekunden lang, weil ich glaube, wer es weiß, der weiß es. Und ich brauche hier nicht so eine bedrückende Aus Mitleid, komm, dann hör doch mal vorne auf. Also, wenn du sagst, ich hätte das gerne, ich habe das für mich, ich bin glücklich, ich brauche das nicht, aber ich lade. Okay. Also für alle, wir singen ein Lied und wer danach sagt, ich hätte gern Gebet, komm doch nach vorne, was auch immer dein Anliegen ist. Vielen Dank. Amen.